Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann und diesen Themen. Corona-Tests für Reiserückkehrer werden kommen. Über die arbeitsrechtlichen Fragen im Falle eines positiven Testergebnisses gleich ein Gespräch mit dem Rechtsanwalt Arndt Kempkens. Aalforelle Stör. Verbaute Flüsse verhindern Fischwanderungen. Dazu ein Interview mit Philipp Wagnitz vom WWF. 40 Klagen auf saubere Luft. Die Deutsche Umwelthilfe zieht eine Zwischenbilanz. Hausmüll in Deutschland. Was steckt in der Restmülltonne? Und schließlich der Verbrauchertipp. Zurück in die Krankenversicherung. Es drohen oft hohe Nachzahlungen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat Corona-Pflichttests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten angekündigt. So soll erreicht werden, dass infizierte Personen schnell erkannt werden, sich isolieren können und damit eine weitere Virusverbreitung unterbunden wird. Welche Konsequenzen sich daraus für Beschäftigte ergeben können, darüber möchte ich jetzt mit dem Rechtsanwalt Arndt Kempkens sprechen. Guten Tag, Herr Kempkens.
Hallo, guten Tag.
Jemand kehrt aus einem Land zurück, das schon vor Reiseantritt als Risikogebiet bezeichnet wurde, liefert einen positiven Corona-Test ab und muss in Quarantäne. Gibt es in diesem Fall weiter Lohn oder Gehalt?
Ja, das ist ja eine Erkrankung nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz. Und da gibt es ganz normal, wie quasi bei jeder anderen Erkrankung, gibt es Geld vom Arbeitgeber bis zu 6 Wochen.
Welche Länder sind Risikogebiete? Oder andersrum, welche sind es nicht?
Ja, das ist tatsächlich etwas leichter zu beantworten, welche es nicht sind. Und zwar im Grunde genommen Nicht-Risikogebiete sind die EU-Staaten. Und dann haben wir die Schengen-assoziierten Staaten, Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz. Und dann können wir nach Großbritannien noch reisen, Monaco, San Marino und Vatikanstadt. Das ist unproblematisch. Alles andere Risikogebiet.
Gibt es einen Unterschied bei Gehalt und Lohn, wenn die betroffene Person im Homeoffice arbeiten kann?
Also im Homeoffice bekomme ich das Geld ohne weiteres weiterhin. Das heißt, eine Problematik besteht ja, wenn ich in ein Risikogebiet gereist bin, zurückkomme, in Quarantäne muss und da nicht arbeiten kann, dann bekomme ich ja kein Geld zurück, weil ich ja auch kein Geld mehr vom Arbeitgeber, weil ich ja eigentlich weiß, dass das ein Risiko ist. Wenn ich dann aber im Homeoffice arbeiten kann, dann bekomme ich trotzdem Geld.
Wie sieht das denn aus, wenn jemand in ein Land gereist ist, das erst nach seiner Abfahrt zum Risikogebiet erklärt wurde und dann mit einem positiven Test zurückkommt?
Dann haben wir kein Verschulden sozusagen des Arbeitgebers, des Reisenden. Dann, wenn er mit einem positiven Corona-Test zurückkommt, bekommt er Geld nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz, also seinen Lohn weiter. Wenn er aber gar nicht erkrankt ist, sondern nur in Quarantäne muss, dann ist es trotzdem unverschuldet, weil er vorher gar nicht wusste, dass er da ein Risikogebiet ist. Dann bekommt er Geld weiterhin vom Arbeitgeber.
Wie sieht das aus bei Reisen innerhalb Europas?
In Europa ist es eigentlich unproblematisch. Wenn wir jetzt mal so davon absehen, dass sich ja jetzt immer wieder so Hotspots auch auftun. Belgien wird jetzt etwas problematisch. Mallorca ist etwas problematisch. Da besteht natürlich die Gefahr, dass ich in den Urlaub fahre. Und wenn dann dort vor Ort etwas passiert, dass dann nachjustiert werden muss und dass, wenn ich wiederkomme, ich dann möglicherweise in Quarantäne muss. Die Quarantäne kann ich dann allerdings umgehen über einen positiven Test, also einen Test, dass ich eben keine Erkrankung habe. Den kann ich übrigens schon im Urlaubsland machen.
Sollten Beschäftigte, die ihre Reise noch vor sich haben, vorab irgendetwas mit ihrem Arbeitgeber absprechen?
Unbedingt, denn der Arbeitgeber ist ja verpflichtet, seinen anderen Mitarbeitern gegenüber alles zu tun, damit die sich nicht anstecken. Das ist eine arbeitgeberseitige Pflicht, die sogar im Gesetz steht. Und deswegen muss der Arbeitgeber ja auch wissen, worauf muss ich mich einrichten. Und deswegen sollte man das transparent besprechen. Wenn der Arbeitgeber fragt, wohin fährst du denn im Urlaub, bitte unbedingt ehrlich antworten. Und der Arbeitgeber muss dann entsprechende Sicherungsmaßnahmen ergreifen, damit, wenn der Urlauber zurückkommt, nicht andere angesteckt werden.
Corona-Tests für Reiserückkehrer und möglicherweise ein positives Ergebnis zu den Konsequenzen für Beschäftigte war das der Rechtsanwalt Arndt Kempkens. Ihnen vielen Dank und die etwas mäßige Telefonqualität bitten wir zu entschuldigen. Aal, Forelle, Stör. In den vergangenen 50 Jahren sind die Bestände dieser und anderer Süßwasserfische, die wandern, extrem geschrumpft. Weltweit ist nur noch ein Viertel davon zu finden. Innerhalb Europas sieht es mit nur noch 7% noch düsterer aus. Gerade ist ein Report erschienen, der den massiven Rückgang wandernder Süßwasserfische belegt. Die Umweltorganisation WWF hat daran mitgewirkt. Heute Vormittag habe ich Philipp Wagnitz vom WWF gefragt, was Flussfische am Wandern hindert.
Ja, also das sind eigentlich alle Dinge, die Flüsse aus dem natürlichen Zustand herausziehen. Ja, und das sind eine Menge. Wir haben in Deutschland, also auch in Europa, Dämme, Wehre, Deiche, Kanäle, Begradigungen. Insgesamt haben wir 1,2 Millionen Barrieren allein in der EU in unsere Flüsse eingebaut. Wir haben Wasserkraftanlagen gebaut im großen Stil. Allein in Bayern haben wir 4000 Kleinwasserkraftanlagen, die aber nur 1,5% des Stroms von Bayern liefern. Weiter geht's mit Verschmutzung. Knapp 40% unserer Grundwasser sind mit Nitrat belastet. Deswegen haben wir auch die EU-Klage am Hals. Und dazu wird noch überfischt und der Klimawandel kommt sozusagen verstärkend hinzu. Also all diese Dinge führen dazu, dass Fische nicht mehr wandern können.
Es sind seit 1970 in europäischen Flüssen 93% der Bestände wandernder Arten verschwunden. Was heißt das denn für das Ökosystem Fluss?
Vom Ökosystem Fluss her gedacht ist das natürlich ein absolutes Desaster. Es geht den Flüssen nicht gut. Wir haben in Deutschland nur noch 8% unserer Flüsse, Seen und Feuchtgebiete, die ökologisch intakt sind. 8%. Wir haben in Europa wie in keinem anderen Kontinent der Welt unsere Flussökosysteme so stark verändert, so massiv verändert. Nicht mal Nordamerika war das der Fall. Wir haben kaum noch freifließende Flüsse. Große freifließende Flüsse schon gar nicht mehr. Also das Ökosystem Fluss ist wirklich stark belastet.
Wie ist die Lage denn außerhalb von Europa? Die Zahlen, die der Report zugrunde legt, sind ja alles andere als berauschend, aber trotzdem besser als die für uns hier.
Wir haben in Europa wirklich die stärkste Belastung der Flüsse. In anderen Kontinenten wie Nordamerika sind wir bei 28% der Zerstörung. Aber das hat natürlich auch was damit zu tun, dass im Norden Kanadas noch viele wirklich große Flüsse fließen können und noch nicht so viel verbaut wurde wie jetzt flächendeckend in Europa. Aber gerade im globalen Süden fehlen uns einfach auch die Daten. Da können wir es nicht genau sagen. Aber wir können schon auf jeden Fall sagen, dass in den großen tropischen Flüssen, wie zum Beispiel in der Demokratischen Republik Kongo vor allem, dem Irrawaddy in Myanmar, dem Amazonas in Brasilien, da noch große Ströme frei fließen können. Und das müssen wir erhalten. Deswegen gehen wir davon aus, dass die Zerstörung der Flussökosysteme im globalen Süden noch nicht so stark vorangeschritten ist wie in Europa. Aber es wird auch wirklich wenig gemessen.
Wird sich der Negativtrend, den wir da vor allem hier sehen, fortsetzen oder ist mit Blick auf die Welt, wo die Situation teilweise etwas besser ist, wie Sie gerade gesagt haben, auch Besserung für die wandernden Süßwasserfische in Sicht?
Wir sehen es ja in vielen Dingen auf der Welt, dass jetzt die Fehler, die wir gemacht haben, nicht unbedingt wiederholt werden sollen in Entwicklungsländern oder in Schwellenländern. Zumal wenn jetzt Wasserkraft als einen Weg gesehen wird, Energie zu produzieren in den Ländern und dadurch halt die Flüsse, die großen Ströme auch aufgestaut werden, dass man zumindest richtig gute Wasserkraft dorthin baut und nicht halt die alten Anlagen, wie wir sie damals haben. Also es wird einfach stärker auch die Flüsse genutzt werden müssen. Gerade in Afrika explodiert gerade der Kontinent. Die werden bald 4 Milliarden Menschen sein in Afrika. Und da ist Wasser eine ganz zentrale Ressource. Also da dürfen wir uns nichts vormachen.
Was müsste bei uns passieren, damit Aale, Forellen, Lachse und andere Wanderfische zurückkehren können?
Zum einen müssen wir es hinkriegen, dass die Flüsse gerade in Europa, aber auch weltweit weiter frei fließen dürfen. Und frei fließend heißt, dass wir obsolete Barrieren zurückbauen. Wir brauchen keine neuen Wasserkraftwerke, die müssen verhindert werden. Wir haben mittlerweile Solar- und Windenergie, die von der Kilowattstundenausbeute in der Energiegewinnung gleichwertig zu großer Wasserkraft sind. Alte Anlagen müssen modernisiert werden. Und so ist das Ziel der Europäischen Union in der neuen Biodiversitätsstrategie, die ja auch sagt, bis 2030 25.000 Kilometer freifließende Flussläufe wiederherzustellen, auch möglich zu erreichen. Ja, wie gesagt, wir müssen die Datenlage auch in den Tropen verbessern, weil wir einfach noch zu wenig über den Bestand der Fische und der Ökosysteme in gerade den großen tropischen Strömen wissen.
Freiheit für die Flüsse, damit Süßwasserfische wieder wandern können. Das war Philipp Wagnitz vom WWF. Berlin, Gelsenkirchen, Hamburg, Mainz, Stuttgart. In diesen Städten gibt es Fahrverbotszonen oder streckenbezogene Fahrverbote, vor allem für Dieselautos. Durchgesetzt hat sie die Deutsche Umwelthilfe. Im Februar 2018 hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig das ermöglicht. 40 Klagen auf saubere Luft in Städten. Heute Vormittag zog die Deutsche Umwelthilfe eine Zwischenbilanz. Dieter Nürnberger in Berlin, wie fiel die aus?
Susanne Kuhlmann, aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe positiv. Und diese Einschätzung fußt zuerst einmal auf den juristischen Ergebnissen. Bisher habe man keine Klage verloren. 31 dieser 40 Verfahren seien mit Erfolg abgeschlossen worden. soll heißen, man hat gewonnen oder zumindest war ein Vergleich möglich. Die Deutsche Umwelthilfe klagt ja schon seit 2005 für eine effektive Luftreinhaltung. Anfangs ging es dabei um die Durchsetzung von Umweltzonen zur Einhaltung der Feinstaubwerte. Später kamen dann die Klagen zur Durchsetzung des Stickstoffdioxid-Grenzwertes in 40 Städten dazu. Und letzteres war dann oft auch verbunden mit der Problematik, ob Dieselfahrverbote eingeführt werden sollten oder müssten.
Ja, angestrebt hatte die Umwelthilfe doch, dass die fraglichen Städte zu Fahrverboten gezwungen werden können. So ist es ja nicht gekommen.
Richtig, so weit ging es dann doch nicht. Aber die Umwelthilfe sieht es dennoch als Erfolg an, dass in den entsprechenden Städten und Kommunen dann unter dem Aspekt Luftreinhaltung doch etwas passiert ist. Denn in vielen Fällen wurden die Verwaltungen dann doch angehalten, neue Luftreinhaltepläne zu erarbeiten und auch umzusetzen. Das ist nicht selten Stückwerk geworden. Da wurden dann an besonders befahrenen Strecken beispielsweise Tempo-30-Zonen eingeführt. Es gab auch einzelne Durchfahrverbote für Dieselfahrzeuge, die über den europäischen Grenzwerten lagen. In anderen Fällen wurden öffentliche Fuhrparks erneuert, sprich effizientere Fahrzeuge angeschafft. Auch das seien Erfolge, sagt Jürgen Resch, der Bundesgeschäftsführer der Umwelthilfe. Aber klar, das lief nicht immer reibungslos. In Berlin brauchte man beispielsweise über ein Jahr, um an einzelnen Strecken die Schilder für die Durchfahrverbote dann aufzustellen. Jürgen Resch.
Man muss in jeder Stadt dranbleiben. Man muss schauen, ob die im Plan durchgesetzten Verbesserungen auch umgesetzt werden. Berlin ist ein Beispiel, wie man dann allein das Aufstellen von Schildern ein Jahr verzögert hat. Zum Schluss mit der Argumentation, dass in Berlin der Beton 4 Wochen braucht zum Aushärten, um dann das Fundament zu gießen. Aber letztendlich haben wir es überall geschafft, dass die Maßnahmen jetzt zu wirken beginnen und die Luft besser wird.
Und aus Sicht der DOH habe sich die Luftqualität auch entsprechend verbessert. Demnach sei der Rückgang von Stickstoffdioxid in den beklagten Städten doppelt so hoch ausgefallen wie in jenen Städten, wo nicht geklagt wurde.
Über die allmähliche Erneuerung der Fahrzeugflotte reduziert sich die Luftbelastung durch Stickstoffdioxid ja auch weiter. Andere Probleme bleiben aber, zum Beispiel das des Feinstaubs, der unter anderem ja auch aus Industrieanlagen und Heizungen stammt. Was hat die Umwelthilfe künftig in Sachen saubere Luft vor?
Nun, der Verkehrssektor bleibt da sicherlich das Hauptbetätigungsfeld der Umwelthilfe, auch wenn natürlich Heizungsanlagen oder auch die Silvesterböllerei und damit verbundene Feinstaubbelastungen längst auch schon DOH-Themen waren. So laufen beispielsweise auch die Klagen gegen betrügerische Dieselhersteller weiter, also gegen jene, die illegale Abschalteinrichtungen installiert hatten. Hier geht es um Entschädigungen für die Käufer, für die Besitzer und um geforderte Nachrüstungen durch die Hersteller. Und der Verkehrsbereich gilt ja zudem als besonders träge, wenn es um Fortschritte beim Klimaschutz geht, zumindest in Normalzeiten. Jürgen Resch umschreibt dies so.
Wir können und müssen den öffentlichen Personennahverkehr sauberer, sicherer, attraktiver und günstiger machen. Und wir müssen auf der anderen Seite den Pkw-Verkehr aus den Städten heraushalten. Und ich freue mich, dass wir mit unseren Klagen hier messbare Leistungen erbringen können und im Übrigen auch einen Milliardenbetrag der Bundesregierung aus dem Kreuz geleiert haben, um eben den Städten für diese Maßnahmen Sonderzuschüsse zu geben.
Es geht also auch bei der Arbeit der Deutschen Umwelthilfe um sehr viel öffentlichen Druck. Das Engagement der Umwelthilfe wird auf jeden Fall weitergehen. Auch künftige und weitere Klagen gegen Städte und Kommunen sind da nicht ausgeschlossen. Auch wenn man eingestehen muss, dass einzelne Maßnahmen wie Durchfahrtsverbote für Dieselfahrzeuge in bestimmten Straßen so einfach auch nicht zu kontrollieren sind. Und man freute sich heute natürlich auch über eine durch die Corona-Krise verursachte sauberere Luft in vielen Städten. Hier gab es Rückgänge bei Schadstoffen um Werte zwischen 30 und mitunter auch 50%. Die Umwelthilfe befürchtet aber, dass mit der Rückkehr der Normalität diese positiven Entwicklungen nicht so lange Bestand haben werden.
Klage für saubere Luft. Die Zwischenbilanz der Deutschen Umwelthilfe fasste Dieter Nürnberger für uns zusammen. Danke nach Berlin. Deckel auf. Was landet wo in der grauen Restmülltonne? Ist das weniger als früher? Wie gut trennen wir unseren Müll und sind regionale Eigenheiten zu erkennen? Antworten stehen in der aktuellen Studie des Umweltbundesamtes, die erste zum Thema Hausmüll seit 35 Jahren. Sie wurde eben in einem virtuellen Pressegespräch vorgestellt. Anja Nils in Berlin. Wie setzt sich der Restmüll zusammen?
Na, theoretisch landet ja in der Restmülltonne erstmal alles, was nicht woanders landen kann, also was nicht recycelt werden kann. Aber praktisch landet da viel mehr. Also das heißt, 2/3 von dem, was in der Tonne drin ist, gehört da definitiv nicht rein. Zum Beispiel Bioabfälle. Die machen mit durchschnittlich knapp 40% den größten Teil davon aus. 7% auch noch Kunststoff, Altpapier und Glas, jeweils 5%. Das gehört ja eigentlich auch woanders hin. Aber auch alte Elektrogeräte, die da eigentlich nicht rein dürften. Holz, Kork, Altkleider und Problemabfälle wie Energiesparlampen, belastete Bauabfälle, Batterien und Akkus, die kommen übrigens in über 60% der analysierten Abfallstichproben vor, also die Batterien, obwohl sie verpflichtend getrennt gesammelt werden müssen. Aber es sind auch Dinge drin in der Restmülltonne, die rein gehören, zum Beispiel Hygieneprodukte, 13,5%, oder Feinmüll mit gut 6% wie Kehricht oder Asche oder sowas wie Staubsaugerbeutel. Also 1/3 des Restmülls ist tatsächlich das, was da auch reingehört.
Welche Unterschiede zeigen sich denn im Vergleich mit der letzten Erhebung vor 35 Jahren?
Ganz erfreulich, es fällt nur noch halb so viel Restmüll an wie noch vor 35 Jahren. Da gab es die letzte vergleichbare Studie dazu und jetzt hat eben das Bundesumweltministerium gemeinsam mit dem Umweltbundesamt eine neue vorgelegt und die zeigt, viel mehr Wertstoffe wie eben Glas, Papier, Metall, Plastik werden heute getrennt gesammelt. Bei diesen Wertstoffen landen heutzutage bis zu 80% weniger in der Restmülltonne. Aber 128 Kilo pro Einwohner und Jahr von Müll, der da eigentlich nicht reingehört, bleiben immer noch übrig.
Gibt es denn Bundesländer, wo die Leute es besser machen in Sachen Abfalltrennung als woanders?
Das kann man nach Bundesländern schlecht unterscheiden, aber nach Stadt und Land. Also insgesamt sind die Städter etwas schlechter als die Menschen, die auf dem Land wohnen. In den städtischen Regionen erhalten die Tonnen insgesamt mehr Restmüll und auch mehr Wertstoffe als in ländlichen Gebieten oder in Vororten. Und das liegt vor allem an einem höheren Anteil von Biomüll in der Restmülltonne, weil auf dem Land der Anteil der Menschen mit eigenem Kompost eben dann doch höher ist. Andererseits gibt es aber auch nicht in allen Kommunen überhaupt eine Biotonne. Das ist nämlich nicht gesetzlich vorgeschrieben. Eine getrennte Sammlung seit 2015 schon, aber es ist den Kommunen eben freigestellt, wie sie das tun. Und in manchen Gemeinden muss man mit Bioabfall dann zum Recyclinghof fahren und das macht natürlich nicht jeder.
Es wird zu viel Recyclingmüll in die Restmülltonne geworfen. Was gedenkt denn das Umweltbundesamt dagegen unternehmen zu können?
Sie sagen erstmal, die Entwicklung ist gut, könnte besser sein, das Trennverhalten ist gut, könnte aber auch noch besser sein und da will man vor allen Dingen ansetzen. Zum Beispiel regt das Bundesumweltministerium an, über eine verpflichtende Einführung der Biotonne mal nachzudenken, denn auch wenn die Menschen auf dem Land einen Kompost haben, landen da zum Beispiel dann Küchenabfälle oder Fleisch doch nicht, weil es eben stinkt und dann auch Tiere anzieht, die man da eigentlich nicht haben will. Also landet das Zeug dann eben doch im Restmüll. Und wenn es dann so eine Tonne gibt, eine kostenfreie, muss die natürlich auch von den Vermietern und Eigentümern den Bewohnern zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, Aufklärung tut Not. Das System insgesamt für die Bürger muss verbessert und einfacher werden und es muss eben mehr Informationen geben. Die EU macht ebenfalls Druck, da ist das Ministerium ganz zufrieden. Bei uns werden zurzeit nur 50% zum Beispiel von Kunststoffabfällen recycelt und das Ziel ist es, bis 2022 den Anteil auf 63% zu erhöhen. Und EU-Länder, die weniger recyceln, sollen dann eben mehr nach Brüssel bezahlen. Und man will sich dafür einsetzen, dass weniger Plastikprodukte zum Beispiel hergestellt und in Umlauf gebracht werden. Also ein Verbot von Einwegplastikprodukten wie Plastikteller und Strohhalme, das kann nur ein Anfang sein, sagt man. Also insgesamt gilt es, die Abfallmengen insgesamt zu reduzieren. Denn wir sind zwar besser geworden beim Trennen, aber nicht besser, was die Gesamtmenge an Abfall angeht. Die ist immer noch so hoch wie vor 35 Jahren. Also ist Abfallvermeidung mal das Erste, was ganz dringend angesagt wäre.
Was werfen wir in die graue Tonne? Anja Nehls über die Ergebnisse der neuen Studie des Umweltbundesamtes zum Hausmüll. Dankeschön.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Obwohl in Deutschland Krankenversicherungspflicht besteht, sind rund 80.000 Menschen nicht versichert und damit nicht abgesichert, wenn sie erkranken. Die Rückkehr in die Krankenversicherung ist oft mit hohen Nachzahlungen verbunden. Was tun? Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg.
Nachlässigkeit, Unwissenheit oder Überforderung. Wer sich beispielsweise selbstständig macht, hat jede Menge zu tun und schiebt die Pflicht, eine Krankenversicherung abzuschließen, manchmal nach hinten. Wer dann ohne Versicherungsschutz ernsthafte gesundheitliche Probleme bekommt, wird erst einmal trotzdem behandelt, sagt Dr. Jochen Sunken von der Verbraucherzentrale Hamburg.
Also einfach ausgedrückt, die Krebserkrankung wird behandelt, von der Krankenkasse bezahlt, OP, Chemo, Strahlentherapie, Behandlung von Schmerzen. Auch der Corona-Patient muss die Beatmung nicht selbst zahlen.
Ist jemand beispielsweise mit 2 Monatsbeiträgen in Verzug und wurde von der Krankenkasse gemahnt, dann werden keine Behandlungen mehr gezahlt. Es sei denn, es handelt sich um Leistungen, die zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände erforderlich sind. Auch bei Schwangerschaft oder bei bestimmten Untersuchungen zur Früherkennung von Erkrankungen beispielsweise wird behandelt und die Kosten werden übernommen. Zuständig für Krankenversicherungsrückkehrer ist immer das System, in dem man vorher versichert war, sagt der Patientenberater.
Also die entsprechende gesetzliche Krankenkasse oder eben das private Versicherungsunternehmen. Und dort besteht auch eine Pflicht zur Aufnahme. War man vorher in der gesetzlichen Krankenversicherung, muss man dann einen Teil der nicht gezahlten Beiträge nachzahlen. Und zwar ab dem Tag, an dem die eigentliche Versicherungspflicht bestanden hätte. Allerdings verjähren Beitragsschulden bei der gesetzlichen Krankenversicherung nach 4 Jahren. Wer also lange nicht versichert war, schuldet der Krankenkasse die Beiträge für das laufende Kalenderjahr sowie die vergangenen 4 Jahre.
Das könne einige 1.000 Euro bedeuten, so Jochen Sunken. Die private Krankenversicherung hat für Rückkehrer einen sogenannten Notlagentarif, sagt Bianca Boss vom Bund der Versicherten.
Der ist natürlich in den Leistungen sehr abgespeckt, kostet aber nicht so viel. Was heißt immer nicht so viel, ne? Also es kann etwas über 100 Euro betragen pro Monat. Aber man hat dann auch wirklich nur Grundversicherungsschutz. Der Basistarif ist teurer, ist aber vergleichbar mit dem doch recht umfassenden Schutz der gesetzlichen Krankenversicherung.
Prinzipiell besteht auch in der privaten Krankenversicherung ein Rückkehrrecht in den Tarif, den man vorher hatte. Allerdings nur, wenn die kompletten Beitragsschulden, Säumniszuschläge und Mahnkosten bezahlt werden. Wer freiwillig gesetzlich versichert ist und Beitragsschulden hat, sollte zum Beispiel beantragen, dass noch nicht bezahlte Säumniszuschläge rückwirkend auf 1% reduziert werden. Ob gesetzlich oder privat versichert, Jochen Sunken rät zu Ratenzahlungsvereinbarungen, wenn möglich.
Denn es gilt wieder der volle Versicherungsschutz, wenn diese Ratenzahlungsvereinbarung abgeschlossen ist. Also nicht erst, wenn das Geld zurückgezahlt ist. Das Problem ist, es gibt kein Recht auf eine Ratenzahlungsvereinbarung. Die gesetzlichen Krankenkassen lassen sich in der Regel auf maximal 6 Monate ein.
Alle, die sich nicht sicher sind, ob sie einer gesetzlichen oder einer privaten Krankenversicherung zugehören, wenden sich am besten zuerst an eine gesetzliche Krankenversicherung. Da jeder Fall anders ist, empfiehlt sich eine individuelle Unterstützung. Die gibt es nicht nur bei den Verbraucherzentralen, sondern beispielsweise auch bei der unabhängigen Patientenberatung. In Berlin berät zum Beispiel außerdem die Clearingstelle für Menschen ohne Krankenversicherung, wie man sich wieder regulär versichern kann.
Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg. Die Stadt Tübingen hat die Einführung einer Verpackungssteuer um 1 Jahr verschoben. Wie eine Sprecherin heute mitteilte, sollen Einwegverpackungen von Mitnahmegerichten erst von Januar 2022 an versteuert werden. Grund ist die Corona-Krise. Deren unterschiedliche Facetten beschäftigen gleich auch die Informationen am Mittag mit Tobias Armbrüster. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Am Mikrofon war Susanne Kuhlmann.